Diabetes und Knochendichte. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich habe 30 Minuten Zeit. Ich mache das bei meiner Vorlesung an der Med-Uni Wien oft 2 Stunden lang und Sie werden auch heute nur ein paar Werkzeuge mitbekommen, wie man sich diesem Problem nähern kann, dies auch im Kontext der neuen österreichischen Leitlinien. Das sind im Großen und Ganzen die 7, 8 Punkte, die ich in den nächsten 25 Minuten mit Ihnen ganz gern gemeinsam durchdiskutieren würde. Am 26. September, also vor wenigen Tagen, wurde im Rahmen einer großen Pressekonferenz in Wien die neue Leitlinie Arznei und Vernunft Osteoporose, das Update 2017, vorgestellt. Und ich werde Ihnen auch heute versuchen, mit der neuen Leitlinie, die unter Arznei und Vernunft.at abrufbar ist, die verlinkt ist, aufgebaut ist wie ein Wikipedia-Dokument, wo Sie mit Links in dem Dokument zu den entsprechenden Subkapiteln vorankommen können, sich diesem Problem Diabetes und Knochen unter anderem zu nähern. Die Diskussion, vorher habe ich schon ein bisschen gehört im Publikum, wie lange soll man therapieren, was sollen wir therapieren? Auf einen Satz bin ich persönlich sehr stolz. Wir waren eine sehr große Arbeitsgruppe, viele Kolleginnen und Kollegen sitzen hier. Wir haben, glaube ich, 9 Sitzungen gehabt, das war ohne Honorar. Es gab sehr viele kontroversielle Diskussionen. Wir haben versucht, die neue Leitlinie auf 30 Seiten zusammen zu komprimieren und Ihnen ein Werkzeug zu geben, das jetzt nicht nur uns Medizinern hilft, sondern das auch von der Sozialversicherung, von der Ärztekammer, von der Apothekerkammer und auch von der Pharmik mitgetragen wird, worauf Sie sich immer, wenn Sie eine Patientin, einen Patienten therapieren, beziehen können. Und dieser Satz ist wichtig, glaube ich, nämlich die Mehrzahl der Osteoporose-Patientinnen und Patienten haben eine chronische Erkrankung. Das heißt, Sie müssen auch dauerhaft therapieren und Sie müssen sich überlegen, wie hoch ist das Knochenbruchrisiko oder anders gesprochen, haben Sie eine Begleiterkrankung? Aus meiner Sicht ist die sekundäre Osteoporose inzwischen viel häufiger geworden als die primäre Osteoporose. Wie schaut es da mit dem persönlichen und individuellen Knochenbruchrisiko aus? Der erste Vortrag von dir, Hans-Peter, war ganz klar die Frakturen. Es geht darum, wir wollen niedrigtraumatische Frakturen verhindern. Wir haben gewisse Tools, wo wir ein Knochenbruchrisiko individuell definieren können. Sie sehen auch hier, es ist zum ersten Mal in der neuen Leitlinie definiert, wenn im Frax etwas steht, auch bei einem Patienten ohne vorangegangene Fragilitätsfraktur, dass Sie spezifisch osteologisch intervenieren müssen. Ich vergleiche es immer so in meiner Vorlesung, Sie haben arterielle Hypertonie, Sie wollen ein kardiovaskuläres Event, ein zerebrovaskuläres Event verhindern. Was machen Sie? Sie möchten den Schlaganfall nicht haben bei Ihrem Patienten und Sie werden jetzt auch nicht aufhören mit der ACE-Hemmer und Beta-Blocker und Calciumkanalblocker-Therapie, wenn Sie den Rivarod-Ziel erreicht haben. Sie werden sich überlegen, kann ich adaptieren, muss ich Therapie weiterführen, wie schaut es aus mit dem Risiko? Was auch ganz wichtig ist, in der Leitlinie steht es genauso drin, vergessen Sie die minus 2,5 T-Score als Interventionsschwelle. Und das ist beim Diabetes noch umso wichtiger, weil die Mehrzahl Ihrer Patientinnen und Patienten mit Diabetes, ich spreche vom Typ 2, der bekanntlich 90% ausmacht, haben eine osteopenische Knochenmineraldichte. Ähnlich wie vorher die Mammakarzinom-Patienten, wo es dann auf einmal einen exogenen, in dem Fall einen iatrogenen Faktor gibt, der den Knochen, das Organsystem Knochen, massiv schädigt. Also zusammengefasst, der letzte Punkt, der T-Score sollte bitte auch in Zukunft, und das haben wir in der Leitlinie ganz klar definiert, nicht die einzige Interventionsschwelle sein. Das ist ein bisschen das sagt man schon im Englisch, busy slide, aber ich habe Ihnen gezeigt, so ist auch die Leitlinie, wenn Sie sie abrufen unter Arznei und Vernunft.at. Sie sehen rot und gelb gewisse Erkrankungen, die mit einem erhöhten Knochenbruchrisiko assoziiert sind. Gelb dargestellt, bis zu 3-fach erhöhtes Knochenbruchrisiko für osteoporotische Frakturen, rot 3 bis 6 oder höher als 6-fach erhöhtes Knochenbruchrisiko. Sie sehen hier, Typ 1 Diabetes ist im roten Bereich und Sie sehen auch hier, wir haben hier definiert, Typ 2 Diabetes ist im gelben Bereich. Das heißt, Ihre Patientinnen und Patienten, es gibt hunderttausende Diabetespatienten in Österreich, haben als sekundäres Problem ein erhöhtes Knochenbruchrisiko. Und wir müssen uns dazu hintrimmen in unseren Köpfen, dass wir jetzt nicht nur das kardiovaskuläre Risiko anschauen, das Problem mit den Nerven, das Problem mit den Augen. Wir müssen auch das Organsystem Knochen bei den Diabetespatienten im Hinterkopf behalten und diese Patienten möglicherweise vor der ersten Fragilitätsfraktur schützen. Das lässt mich den Kreis weiterspinnen zu dem Organsystem Knochen. Für mich, und ich bin von der Ausbildung ja Internist, ist der Knochen ein endokrines Organ mit Stützfunktion. Wenn Sie in der Literatur schauen, in der Physiologie und der Pathophysiologie, dann werden Sie sehen, dass sehr viele Regelkreisläufe direkt aus dem Knochensystem hinaus geregelt werden. Und das ist Ihnen sicherlich bekannt. Links haben Sie die Fresszelle, den Osteoklasten, der durch Rankl aktiviert werden können. Rechts haben Sie den Osteoblasten, die knochenaufbauende Zelle. Sie haben also normalerweise ein Gleichgewicht, wenn Sie gesund sind, zwischen Abbau und Anbau. Dieses Equilibrium kann massiv gestört sein. Sie können auf der einen Seite viel Osteoklasten aktiviert haben, Sie haben auf der anderen Seite vielleicht wenig Osteoblastenaktivität oder beide Zellreihen per se sind irgendwie recht schlecht und lahm drauf. Das heißt, das ist das Problem beim Diabetespatienten. Und das können Sie auch mit Knochenstoffwechselmarkern im Serum nicht adäquat abbilden. Das ist das Problem bei unseren Diabetespatienten. Kommen wir zurück zum Diabetes und den Frakturen, weil wir wollen ja quasi die Frakturen verhindern. Und ich habe Ihnen sozusagen ein bisschen eine Literaturrecherche gemacht der letzten 3 bis 5 Jahre. Es ist evident, dass Patientinnen und Patienten mit Diabetes ein Knochenproblem haben und das Knochenbruchrisiko ist 3- bis 5-fach erhöht. Sie haben es auch gesehen, diese Erhöhung, die wir aus der internationalen Literatur kennen, haben wir auch in den neuen Osteoporose-Leitlinien in Österreich abgebildet. Das ist unabhängig, wenn Sie jetzt sagen, von der Ethnizität. Es haben genauso kaukasische wie nicht-kaukasische Patientinnen und Patienten ein erhöhtes Knochenbruchrisiko. Und natürlich, eine Fragilitätsfraktur hat konsekutiv einen deletären Effekt auf das weitere Outcome unseres Patienten. Ähnlich wie ein Schlaganfall, wie ein kardiovaskuläres Problem, wie eine Erblindung etc., die gefürchteten Sekundärkomplikationen der Zuckererkrankung sein können. Was sagt jetzt die Statistik Austria? Und diese Zahlen muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil es bezieht sich auf Spitalsaufenthalte, wo Diabetes Typ 1 oben, Typ 2 unten als Hauptentlassungsdiagnose gereiht wurde. Das heißt, ich kann Ihnen jetzt nur versuchen zu zeigen, dass es verschiedene Altersgipfel gibt. Und Sie sehen oben in blau dargestellt die Männer und in rot die Frauen. Sie sehen, dass dieser Altersgipfel bei Spitalsaufenthalten durchaus so bei 20 bis 50 liegt. Und das ist die Nonnaerklärung. Bei Typ 2 haben Sie ein Segment von 50 eigentlich bis 80 beim Altersdiabetes. Faktum ist, dass wir sicherlich in Österreich einmal fast 25.000 Spitalsaufenthalte haben, wo das die Hauptdiagnose ist. Wie oft, dass die Erkrankung Diabetes als Nebendiagnose gelistet wird, geht aus dieser Statistik leider nicht hervor. Das geht auch irgendwie auch, ich habe das nicht geschafft, auch noch mehrmaligen Rückfragen der Statistik Austria, da irgendeinen Korrekturfaktor reinzubringen. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ich möchte aber nur zeigen, und Sie haben gesehen, dass der Typ 1 Diabetes auch in unserer Leitlinie in Rot gerankt ist, dass es auch zum Teil sehr junge Patienten sind, wo wir uns überlegen müssen, das Organsystem Knochen ganz dringend zu schützen. Das ist eine rezente Publikation unserer Arbeitsgruppe. Wir haben genauso wie du, Hans-Peter, auch die Möglichkeit, auf die AOVA-Daten zurückzugreifen. Warum? Das ist aus unserer Sicht der Datensatz mit der höchsten Datenqualität, weil sie interne Audits haben und die Krankengeschichten sehr genau nachprüfen, auch nach der Entlassung zum einen. Und zum anderen wird schon wenn der Patient mit einer neuen Fraktur auf ein traumatologisches Zentrum kommt, wird genau abgefragt, ist es eine niedrigtraumatische, ist gleich osteoporotische Fraktur oder ist es eine hochtraumatische, sprich nicht osteoporotische Fraktur. Und was sieht man sehr schön? Sie sehen hier oben, hier unten auf der X-Achse die Altersdekaden von 0 bis 100 und Sie sehen hier die prozentuelle Verteilung. Und was sieht man? Wenn man sich das anschaut, bei den Frauen oben die Frauen, unten die Männer, haben sie quasi ab dem Ende der sogenannten Peak Bone Mass, der Knochenspitzenmasse, bei allen unseren Patienten in Österreich einen nahezu linearen Anstieg der osteoporotischen Frakturen. Das ist wie ein Flugzeug im Steigflug, steigt nach oben. Das ist eigentlich dramatisch. Und der 50-50-Punkt, sozusagen, wo wir gleich viel hoch- wie niedrigtraumatische Frakturen haben, ist bei 53 Jahren. Das männliche Geschlecht per se ist ein bisschen länger geschützt und hat bei Anfang, Mitte 70 diesen Kreuzungspunkt. Aber auch hier sehen Sie, dass quasi ab 50 hier ein konstanter Steigflug zu verzeichnen ist der osteoporotischen Frakturen. Und jetzt überlegen Sie sich, das sind alle Patienten, die irgendwo bei der AOVA vorstellig worden sind. Das ist ein Datensatz von circa 500.000 Patienten. Das heißt, es ist hochsignifikant für Österreich. Und da muss man eigentlich doch uns überlegen, was steht da im Hintergrund. Auch dann haben wir uns angeschaut, wie schaut es aus altersmäßig mit den verschiedenen Frakturentitäten und wir haben viel Schambeinfrakturen gefunden. Wir haben natürlich die Hüftfrakturen auch unterteilt in Femur und Schenkelhals gefunden, aber auch Rippenfrakturen, das war sehr interessant, distale Humerusfrakturen und ganz interessant war die proximale Humerusfraktur, wie häufig die eigentlich in Österreich ist und was die ansteckt ab 50. Also wenn immer Sie eine Patientin, einen Patienten haben, der so eine Fraktur in der Anamnese hat, plus Diabetes, werden Sie noch hellhöriger und denken Sie, da muss ich was tun. Und wie komme ich jetzt zurück auf den Diabetes? Wie schaut es aus beim Diabetes? Links die Hüftfrakturen, rechts alle Frakturen, das ist eine sehr rezente Publikation aus dem Vorjahr. Und die zeigt ganz klar, je höher die Prävalenz ist, desto höher ist die Frakturrate. Sowohl beim Typ 1 Diabetes als auch beim Typ 2 Diabetes für Hüftfrakturen und für alle Frakturen. Und das sollte uns zu denken geben. Es gibt hier einen linearen Zusammenhang zwischen Frakturraten und Prävalenz. Und wir haben, wenn man sich so anschaut, in Europa also fast 7% an Diabetespatientinnen und Patienten. Es gibt natürlich in Amerika oder im Nahen und im Mittleren Osten noch viel mehr. Aber wir wissen, das ist eine Riesenpopulation, die wir eigentlich schützen müssen und wo wir uns im Hintergrund halten müssen. Das Organ im Knochen ist eine Sekundärkomplikation der Primärerkrankung Diabetes. Was sagen die Diabetologen? Glykämische Kontrolle ist wichtig, absolut. Damit senken Sie das Gefäßrisiko, das Risiko für Herzinfarkt, für Schlaganfall etc., für Erblindung, auch für die neuromuskulären Endplatten. Wie schaut es beim Knochen aus? Es gibt einen linearen Zusammenhang zwischen der Anzahl der oder des Auftretens von osteoporotischen Hüftfrakturen und dem HbA1c. Das heißt, Sie haben umso mehr Hüftfrakturen in der Patientenpopulation, je schlechter die glykämische Kontrolle ist. Umgekehrt können Sie sich aber jetzt nicht in Sicherheit wiegen und sagen, ich bringe den Patienten jetzt auf einen optimalen HbA1c unter 7, Richtung 6,8 oder was auch immer, Milligramm Prozent. Sie sehen auch hier, das ist die unterste Linie, dass auch hier ein gewisses Resthüftfrakturrisiko bedingt durch die Grunderkrankung Diabetes erhalten bleibt. Sie dürfen sich jetzt nicht in Sicherheit wiegen, wenn Sie sagen, ich habe eine optimale glykämische Kontrolle bei einem diabetischen Patienten erreicht, deswegen hat dieser Patient konsekutiv sicherlich kein osteoporotisches Frakturrisiko. Was ist das Problem beim Diabetes? Es ist die Mikroarchitektur zum einen und das bringe ich später, es ist auch ein Problem in der Knochenmatrix. Und das ist in der klinischen Routine extrem schwer unter einen Hut zu bringen, weil ich habe nicht diese hochauflösenden Verfahren. Sie sehen hier, das ist eine hochauflösende periphere QCT von der Arbeitsgruppe von Andy Burkhardt aus San Francisco, jetzt eigentlich schon vor 4 Jahren publiziert. Trotzdem für mich eine sehr, sehr bahnbrechende Arbeit, weil Sie sehen, wenn man Diabetes hat oder sogar Diabetespatienten mit osteoporotischen Frakturen, da wird einerseits die Struktur schlechter und andererseits haben Sie mehr Löcher im Cortex. Das heißt, die kortikale Porosität wird höher, damit höhere Knochenfragilität. Sie können dieses Problem der Störung der Mikroarchitektur nicht mit der Knochendichtemessung, der planaren DXA-Messung abfangen. Sie sehen hier diese Patientenkontrollen, Frakturen, Diabetes sind Frakturen. Sie sehen, dass Nonar-Frakturpatienten eine tiefere Knochenmineraldichte in der DXA-Messung haben. Aber bitte hier, und das habe ich rot eingezeichnet, das sind die berühmten minus 2,5 T-Score. Die sind in der Regel alle im osteopenischen Bereich, wo wir eigentlich nach unserem alten Dogma, die Definition aus 1994, so haben Sie auch in den Leitlinien reingeschrieben, glauben, dass wir noch relativ im sicheren Bereich sind. Und Sie wissen es vorher beim vorigen Vortrag, das Problem Mammakarzinom, Aromatase-Hämatherapie, das Frakturrisiko ist unabhängig von der Knochenmineraldichte. Sie haben einen exogenen Störfaktor, der das Knochenbruchrisiko erhöht. Das zweite Problem sind sogenannte AGEs, Advanced Glycation End Products. Zusammengefasst ist, das tritt bei vielen Erkrankungen auf, dass Proteine oder Lipide vereinfacht ausgedrückt verzuckern. Das haben Sie bei der Atherosklerose, das haben Sie bei chronischer Niereninsuffizienz, bei Alzheimer und auch beim Diabetes. Es lagern sich vermehrt Zuckermoleküle, bedingt durch den Diabetes, in die Knochenmatrix ein. Und was macht das? Das ist ein Rattenmodell, auch im Vorjahr publiziert worden. Das ist für mich immer in meinem Journal Club Diabetes auf der Uni das Paper, was wir eigentlich relativ lang besprechen mit den Studenten im PhD-Programm, weil es zeigt das Problem auf normale, unter Anführungszeichen, Knochendichte, aber schlechte Qualität der Knochenmatrix. Im Prinzip hat man im Rattenmodell hat man einen Knochen rausgebohrt, in der Zuckerlösung gegeben, Ribose, gegenüber Placebo wieder eingebaut und dann aber die Tiere sakrifiziert und angeschaut, wie schaut es denn aus mit der Mineralisierung. Und das sieht man hier eigentlich keinen Unterschied. Und was misst die Knochendichte-Messung? Gramm pro Quadratzentimeter BMD, Bone Mineral Density, Mineralisierung. Das ist das. Deswegen haben Sie beim Diabetiker in der Regel immer die normale Knochendichte. Aber die Knochenformationsrate ist im diabetischen Knochen herabgesetzt. Und ich habe Ihnen eingangs gesagt, Sie haben das Problem, dass Sie eigentlich mit Knochenstoffwechsel und Umsatzmarkern das nicht nachweisen können. Wir wissen zum Beispiel, wenn wir jetzt meinen, wir möchten Stoffwechselmarker machen, um beim vorigen Vortrag zu bleiben, Mammakarzinom, Aromatase-Hämatherapie, und wir machen Formations- und Resorptions-, also Klasten- oder Blastenmarker, so sehen wir einen sprunghaften Anstieg und einen High-Turnover. Der Diabetiker hat immer einen Low-Turnover. Da wird Ihnen kein einziger Laborwert irgendwo ein Sterndl zeigen in der Regel. Deswegen, und da haben wir auch in den neuen Leitlinien nicht reingeschrieben, dass Knochenstoffwechselmarker per se bei allen Erkrankungen zu machen sind. Das ist immer eine Einzelfallentscheidung, so auch beim Diabetes, weil Sie werden eben sozusagen mit serologischen Methoden scheitern. Was kann man jetzt machen? In den neuen österreichischen Leitlinien gibt es zwei Risikomodelle, die Sie verwenden können, um das Knochenbruchrisiko Ihrer Patienten zu definieren und dementsprechend therapeutische Interventionen zu planen oder hintanzustellen. Eins davon ist das Ihnen bekannte DVO-Modell, wo Sie Alter, Geschlecht und die Knochendichtemessung herannehmen können. Und dann überlegen Sie sich die Kofaktoren, eins der vorigen Dias, die gelben und roten Beispiele von sekundären Erkrankungen, und Sie können den Korrekturfaktor einführen. Und wo haben wir eine hohe Datenevidenz? Das ist beim Typ 1 Diabetes, bei den eher jüngeren Patienten. Da können Sie, das haben wir auch definitiv reingeschrieben, sozusagen die Knochendichte quasi um eine ganze Standardabweichung verschieben. Und Sie können damit sich anschauen, in diesem Modell, und so steht es auch in den neuen Leitlinien Arznei und Vernunft drinnen, können Sie schauen, ob Sie jetzt eine Knochendichte haben, wo empfohlen wird, abhängig von Alter und Geschlecht, dass Sie intervenieren. Intervenieren heißt eine knochenspezifische Therapie, die über Vitamin D plus minus Calcium hinausgeht, oder ob Sie es noch relativ im sicheren Bereich sind. Das zweite Risikomodell, das wir haben, ist der FRAX. Der FRAX ist etabliert, hat die österreichspezifischen Frakturdaten implementiert, ist auch über Internet abrufbar und umfasst 12 dichotomisierte Fragen, wobei die Frage 12, die Knochenmineraldichte ist fakultativ, nicht obligat. Soweit so gut. Der Nachteil von FRAX ist, Sie haben jetzt den Punkt Diabetes da nicht drinnen. Sie können sich jetzt nur versuchen, da irgendwie ranzutasten. Aber auch hier, wir haben hier festgestellt beim FRAX, dass wenn wir ein Risiko haben für die sogenannten Major Osteoporotic Fractures auf 10 Jahre über 20%, dann fangen Sie an zu therapieren noch vor der allerersten Fraktur und wenn hier bei der Hüfte 5% steht. Wir wissen aber auch aus schon nicht mehr ganz rezenter Literatur, dass der FRAX das Problem beim Diabetiker quasi unterschätzt. Der FRAX hat das Problem, dass er den diabetischen Knochen eben absolut nicht abbindet, weil in dem FRAX-Modell der klinische Risikofaktor Diabetes nicht da ist. Sie haben Rauchen, Sie haben Alkohol, Sie haben Rheumatoid Arthritis und Sie haben Glukokortikoidtherapie und Sie haben einen Punkt sekundäre Osteoporose, der sehr weit gefächert ist. Sie haben aber nicht jetzt per se den Diabetes in dem Risikomodell drin. Deswegen FRAX per se bei einem diabetischen Patienten bitte immer sehr, sehr kritisch betrachten. Und das hat auch die Literatur gezeigt, das war im JCM, also eins der führenden endokrinologischen Journals weltweit, ist zurzeit bei 12% im Ranking. Sie müssten quasi den FRAX für die Major Osteoporotic Fractures um 25%, also die Kalibrierung um 25% nach oben fahren und für die Hüfte fast verdoppeln, um sozusagen auf das tatsächliche Frakturrisiko prospektiv auf 10 Jahre bei Ihrem Patienten, der vor Ihnen sitzt, zu kommen. Das ist aber keine Empfehlung, das ist eine Publikation, deswegen steht es auch nicht in der Leitlinie. Ich möchte Ihnen nur hinführen, dass sich die Literatur und die großen Expertengruppen da sehr wohl Gedanken machen, wie kann man uns dem Problem Knochenbruchrisiko und Diabetes nähern. Sie haben jetzt aber die Möglichkeit, ein anderes Tool zu verwenden, das ist TBS, der Trabecular Bone Score. Sehr viele radiologische Institute, die Knochendichte-Messungen anbieten, zumindest aus meiner Erfahrung im Großraum Wien und Umgebung, haben bereits dieses Software-Update installiert. Und wenn immer Sie einen Bereich haben, TBS, das ist ein eigenes Befundblatt, dann verwenden Sie das. Sie können auch im FRAX ganz unten unter diesen zwei Zahlen für die Frakturwahrscheinlichkeit können Sie noch den FRAX adjustieren mit TBS. Der TBS ist im Prinzip, es werden Grauwerte analysiert und diese Grauwerte und diese TBS, das ist eine einheitslose Zahl, zeigt mehr oder weniger die trabekuläre Mikroarchitektur des Knochens. Wir haben das auch in einer Publikation schon vor 2 Jahren gezeigt, gemeinsam mit der Meduni Graz, wo wir unsere Biopsien gepoolt haben, wo wir zeigen konnten, dass der TBS sehr gut die Mikroarchitektur, die wahre Mikroarchitektur widerspiegelt. Und es gibt da so Daumen mal Pi, ein Wert unter 1200 ist kritisch zu betrachten, ein Wert unter 1100 ist sehr kritisch zu betrachten und ein Wert über 1300 bis 1350 aufwärts ist eine normale trabekuläre Knochenstruktur. Soweit die gute Nachricht. Die schlechte ist, beim Typ 1 Diabetiker werden sie scheitern. Das zeigt auch diese Publikation vom Vorjahr, dass man eigentlich beim Typ 1 Diabetiker, egal welche anatomische Region sie jetzt hernehmen für Knochendichte, Hüfte oder vertebral, der TBS bringt ihnen ehrlich gesagt nicht viel. Aber Sie erinnern sich, Sie können, wenn Sie das DVO-Modell nehmen, das wir in unseren neuen Leitlinien auch drin haben, Sie können die Knochendichte um eine komplette Standardabweichung nach links verschieben, sprich adjustieren und sich sozusagen da an das Knochenbruchrisiko annähern. Aber 90% unserer Patientinnen und Patienten mit Diabetes haben den Typ 2. Und beim Typ 2 ist der TBS um das 2,6-fache sensitiver als die Knochendichtemessung. Man sieht auch sehr schön, dass hier eine Population, Patientenpopulation Frauen Mitte 60, das sind also in Summe viele tausend Patientinnen, die da in diese Studie aufgenommen wurden, und Sie sehen, dass Frauen ohne Diabetes im Alter Mitte 60 in der Regel einen TBS haben von 1250, also nahe der 1300-Grenze, wo es jetzt nicht wirklich kritisch ist, und die auch mit Diabetes haben 1170, also alles, die sind unter 1200 im Median. Und Sie haben da für mich sehr spannend, sehr geringe Schwankungsbreiten. Das heißt, der TBS sagt Ihnen da durchaus, wie schaut es aus mit der Mikroarchitektur, sind Sie da im Guten oder im Schlechten? Und natürlich können Sie jetzt, um das Ganze in Extens zu machen, noch andere Risikofaktoren reingeben. Worauf ich hinaus will ist, wenn Sie beim Typ 2 Diabetiker einen TBS haben, bitte denken Sie daran, ihn zu verwenden und vor allem den TBS vor den T-Score zu setzen für die Risikobeurteilung. Ganz zum Schluss die letzten 2 Dias meines Vortrags, der therapeutische Ansatz. Bevor ich jetzt auf die spezifischen Medikamente komme, noch Medikamente, die mit einem erhöhten Knochenbruchrisiko assoziiert sind. Ich werde sehr häufig gefragt, was verschreiben wir und was schädigt das Organ im Knochen? In der neuen Leitlinie sind Glitazone drinnen, die man mäßig, das spricht bis zu 3-fach erhöhtes Knochenbruchrisiko, das ist bekannt. Ob die allen neuen Antidiabetika, die BP4-Inhibitoren etc., Natriumkanalstimulatoren, ob die ein Risiko haben, haben wir nicht in der Leitlinie drin. Es gibt hierfür einzeln publizierte Studien, aber wir können heutzutage noch nicht sagen, ob die neuen modernen antidiabetischen Medikamente das Knochenbruchrisiko erhöhen oder nicht erhöhen. Wir wissen es nur für die Glitazone und da haben wir eine ganz hohe Evidenzgrad, DVO-Evidenzgrad A. Zum Schluss, Sie haben sich entschieden, Sie müssen Ihre Patientinnen und Patienten osteologisch mitbehandeln beim Diabetes. Und Sie können hier aus dem Vollen schöpfen. Die große Säule links sind das rote Kästchen sind die Antikatabolen, die antiresorptiven Medikamente. Sie können aus der Menge der Bisphosphonate schöpfen, oral einmal in der Woche, einmal im Monat, IV alle 3 Monate, einmal im Jahr. Sie können das Raloxifen geben. Oder Sie können das Denosumab subkutan alle 6 Monate geben. Noch ein kurzer Ausflug in die, früher hieß es die HRT, es ist die menopausale Hormontherapie. Das waren sehr kontroversielle Diskussionen, das hat unsere Leitlinie eigentlich um einige Monate nach hinten geworfen. Wir haben sie jetzt drinnen, weil die Datenqualität passt. Es ist aber keine osteoporose-spezifische Therapie, es ist eine Therapie für die Prävention, weil wir wissen, dass Östrogene einen protektiven Effekt auf den Knochen haben. Das sollten Sie aber mit den Spezialisten, die sich mit menopausaler Hormontherapie auskennen, besprechen und die Patienten dort eventuell weiter hinschicken. Das sogenannte Window of Opportunity, dort wo Sie am optimalsten wirken aufgrund der aktuellen Datenlage, ist die ersten 10 Jahre nach der Menopause. Danach wird die Datenlage schlechter. In der neuen Leitlinie ist die menopausale Hormontherapie im Kapitel 5.2 unter Prävention, aber nicht osteoporose-spezifische Therapie, so wie wir das hier, deswegen hätte ich Sie hiermit angeführt. Auf der rechten Seite haben Sie Die Anabolen, sprich die direkt Osteoblasten aktivierenden Medikamente, da ist zurzeit nur eins am Markt, das ist das Teriparatid. Sie wissen, dass gemäß dem Erstattungskodex dürfen Sie einmal im Leben für 24 Monate subkutan applizieren und danach müssen Sie die Schleife wieder zur Konsolidierung machen. Zusammengefasst, Diabetes ist häufig. Der Knochen ist ein Organ, das durch den Diabetes massivst geschädigt wird. Bitte denken Sie daran, auch bei Ihrem ganzen zukünftigen Untersuchungen bei Ihren Diabetespatientinnen und Patienten auch an den Knochen zu denken. Die Knochendichte ist schwer zu interpretieren. TBS kann beim Typ 2 eine Hilfe bringen. Knochenstoffwechselmarker bringen in der Regel wenig. Aber es geht darum, den Knochenbruch zu verhindern. Und ich glaube, auch in der neuen Leitlinie haben wir einige Tools geschaffen, die Ihnen helfen können. Herzlichen Dank.